Der König schläft und im ganzen Königreich herrscht Tabula Rasa. König Civilization der VI. Wurde scheinbar von einer mysteriösen Schlafkrankheit befallen und während seine Untertanen auf eine Regung von ihm warten, erklären sich im ganzen Reich Spiele zu Usurpatoren. Humankind plante einen elaborierten Thronraub, Old World ruft, hier, ich bin das neue Civilization, aber in alt, und am Horizont kommt Ara History Untold mit seiner großen Armee angeritten. In all der Aufregung hat niemand mitbekommen, dass plötzlich Paradox ungehindert mitten im Thronsaal steht und verwirrt Millennia hoch in die Luft hält, in der Erwartung, dass Wachen sie aufhalten würden, aber nein, es geht also auf den Thron zu, hebt die Arme und tja, was passiert dann? Diese Geschichte schreiben wir heute in dieser Folge zu Ende, die euch präsentiert wird von TikTok. Denn Millennia feiert genau heute seinen Release und wir wollen herausfinden, ob es Sif wirklich das Wasser reichen kann. Dafür sind wir in einer wirklich sehr königlichen Runde zusammengekommen mit den zwei Herrschern der deutschen Strategie-Community, die sehr unterschiedlicher Meinung sind, was Millennia betrifft. Herzlich willkommen zum einen Stefan alias Steinwallen.
Ja, hallo in die Runde. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern und herzlich willkommen auch an Daniel alias Writing Bull.
Lilo, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass wir heute zusammengekommen sind. Ich bin so gespannt. Ihr habt mir schon angekündigt, dass das ein Streitgespräch wird.
Ich weiß nicht.
Und dass ihr euch nicht oft zustimmen werdet in diesem Talk. Also,
das hat Daniel gesagt.
Ja, schau, es fängt schon an. Ich bin eingestellt auf extrem angespannte Stimmung heute.
Wenn du das sagst.
Daniel, du möchtest das unkommentiert lassen.
Ja, wir haben uns vorher abgesprochen und haben uns gedacht, dass du uns wahrscheinlich aufeinanderhetzen wirst und das gefällt uns nicht. Also ich will ja keine Fronten aufbauen, aber wenn, dann einen von uns beiden gegen dich, Geraldine.
Ach so, so machen wir das jetzt. Na gut, ich bin sehr friedliebend. Wenn es nach mir geht, können wir uns auch alle einig sein. Aber vor allem seid ihr ja hier, um uns allen zu erklären, wie Millennia denn jetzt funktioniert und ob es jetzt wirklich der ultimative Civ-Killer werden kann oder überhaupt nicht. Und ich glaube, ihr driftet da sehr weit auseinander. Ich bin super gespannt, worauf wir uns am Ende einigen können. Daniel, mit dir habe ich ja schon mal eine kurze Folge bei Was spielst du so zu Millennia aufgenommen, als noch nicht die finale Version draußen war. Jetzt ist sie mittlerweile draußen und Stefan, erzähl uns doch mal kurz, gib uns einen Überblick für die Community, wie funktioniert das Spiel, was beinhaltet das?
Also grundsätzlich ist es so eine Art Civ-Game, also wenn man das so als Genre bezeichnen kann. Das heißt, wir, und jetzt beschreibe ich kurz das Genre, auch wenn er den Kopf schüttelt, es geht darum, dass man eine Zivilisation von der Frühzeit, von einer in der Regel Steinzeit bis in die Moderne führt. Das würde ich jetzt als Civ-Genre bezeichnen, verbunden mit klassischer Rundenstrategie, Städte gründen, aufbauen, Technologie, all das hat man in diesem Spiel auch. Das heißt, in dem Genre bewegen wir uns schon mal und deine wunderbare Anmoderation hat es ja auch schon angedeutet. Insofern stellt sich die Frage, was macht Millennia anders? Und da würde ich drei Punkte vor allem herausstreichen, die es besonders machen. Einmal, das ist vielleicht für mich fast das Wichtigste, die Tatsache, dass man am Anfang keine festgelegten Zivilisationen hat. Man wählt sich zwar irgendwie aus, weiß ich nicht, 16 vorgegebenen Namen was aus. Die spielen aber am Ende eigentlich überhaupt keine Rolle, ob man das Schweden spielt oder Deutschland oder was auch immer. Es gibt Mini-Boni am Anfang, aber auch die sind völlig irrelevant. Das Entscheidende ist, dass man im Laufe des Spiels, ja, aus einem unbeschriebenen Blatt wirklich eine profilierte Zivilisation entwickelt und das läuft über, ich weiß gar nicht genau, wie es da heißt, Traditionen, auf jeden Fall bestimmte Domänen, die man auswählt, Ausrichtungen und die unterscheiden sich sehr, sehr stark und das kann man relativ häufig machen, viermal im ganzen Spiel und da gibt es dann jeweils 8 oder 9 Auswahlmöglichkeiten und das verändert das Spiel sehr enorm, das gefällt mir sehr, sehr gut und man hat wie so ein kleines neues Spiel immer, wenn man damit startet und dadurch fühlt sich das sehr natürlich an, wie sich so eine Zivilisation aus dem Nichts zu einer komplexen, modernen Zivilisation entwickeln kann. Das haben wir bei Civilization zum Beispiel nicht so. Da läuft es alles ein bisschen anders, bei anderen Arten dieser Spiele auch nicht. Das ist die eine große Besonderheit. Die zweite ist, da werden wir sicher nochmal drauf eingehen, das Thema, dass man den Aufbau der Stadt so ein bisschen organisiert wie so ein klassisches Aufbauspiel. Es gibt Produktionsketten, wo man Rohstoffe richtig verwaltet, sie weiterverarbeitet und es wird immer komplexer mit den Zeitaltern. Das ist der zweite große Punkt. Und der dritte, den habe ich gerade vergessen. Der Klassiker. Lasst mich kurz überlegen, aber vielleicht kann Daniel schon mal was ergänzen, dann komme ich noch zu meinem dritten großen
Punkt. Ja, aber der dritte Punkt klingt richtig spannend. Ja. Ich freue mich schon.
Ich glaube auch.
Bitte, Daniel, ergänz erst mal. Der dritte Punkt kommt gleich
noch. Genau.
Ja, das erstaunlich ist, ist erstmal, mir gefällt das Spiel sehr gut, aber ich nehme es ganz anders wahr. Ich nehme es nicht wahr als ein Civilization-artiges Spiel, sondern das Spiel, das auf den ersten Blick so zu sein scheint wie ein Civilization-Spiel, weil es bestimmte formale Elemente enthält, die es dort auch gibt. Also das Spiel auf Hexfeldern, das Spiel auf Zufallskarten, rundenbasiert. Der Beginn in frühesten Epochen der Menschheitsgeschichte, die Weiterentwicklung hin bis in die frühe Moderne, Technologiebäume, man trifft auf Konkurrenten auf der Karte, man baut Städte, modernisiert Geländefelder und so weiter und so fort. Die Hülle, das ist die Hülle eines Civilizations, weil wenn man das Spiel dann länger spielt, mittlerweile habe ich ungefähr knapp 400 Spielstunden in dem Spiel schon verbraten, jetzt einen Tag vor Release. War sehr früh Beta-Tester schon, habe ganz viele private Partien gespielt, einige auch gestreamt. Und wenn man dann sehr viele Partien schon macht und auch viele sehr lange dann macht, dann also bis weit in die zweite Spielhälfte hineinspielt, stellt man halt fest, dass das eigentlich ein ganz anderes Spiel ist. Ich nehme das wahr als ein City-Builder, als ein Städteaufbauspiel, das raufskaliert worden ist von der Ebene einer einzelnen Stadt hin zu einer einem Staat mit mehreren Städten. Also es hat alle diese Elemente, die Stefan gerade beschrieben hat, mit Produktionsketten, mit Waren, die man herstellt aus Rohstoffen, mit Gebäuden, die man errichtet auf der Karte. Es sieht aus wie Civ, aber das ist halt nur die Hülle. Wenn man genauer hindurch marschiert durch dieses Spiel, stellt man fest, dass die Entwickler sich für diese Civilization-Elemente auch gar nicht richtig interessieren. Also, wenn ich verbinde persönlich mit so Spielen wie Civilization, wenn ich mich zurückerinnere an frühere Partien, immer die große emotionale Aufregung, Rivalen begegnet zu haben, also anderen Herrschern auf der Karte, anderen Reichen, anderen Anführern, die einen Charakter hatten, die eine bestimmte Spielweise hatten, deren Spezialeinheiten ich begegnet bin, wo ich also nachher auch Geschichten erzählen konnte von dauerhaften Feindschaften oder Freundschaften, Allianzen, Bündnissen oder Rivalitäten, teils über Jahrhunderte hinweg. Ich habe heute noch eine Partie im Kopf, die habe ich mit Civilization 3 gespielt und weiß bis heute noch, wie ich überrannt worden bin von den mongolischen Kavallerieeinheiten, die vom Westen über meine Städte hinwegfegten. Und das sind Erinnerungen oder das sind die Emotionen, die ich mit solchen Vor-X-Runden-Strategiespielen wie Civilization verbinde. Und die verbinde ich mit Millennia nicht. Das ist für mich mehr so eine Art Knobelspiel, ein Puzzlespiel, dem man halt über weite Teile des Spiels hinweg mit diesen Aufbau, Warenketten, Gebäuden versucht, Werte zu optimieren. Und dann im Late Game halt sich eine bestimmte Macht aufgebaut hat. Aber für all diese anderen Elemente, für die Herrscher, für die Reiche, interessieren sich die Entwickler auch gar nicht. Also bei Partiestart hat man noch nicht mal einen Anführer, dem man begegnet, geschweige denn einen Animierten. Man hat überhaupt gar keinen Namen, dem man begegnet. Man hat die Überschrift eines Staates oder einer Zivilisation. Die haben ein Wappen, die haben keine Eigenschaften, die haben keine Bonusse, die haben keinen Charakter, die haben nichts. Das interessiert die Entwickler auch nicht. Und die anderen Reiche, denen man begegnet, die haben auch keine KI, also eine KI, der man irgendwie ein halbwegs kluges Verhalten attestieren soll könnte. Wenn man an Civilization zu Recht die schlechte KI kritisiert, dann dürfte man über Millennia eigentlich gar nicht reden. Also das ist gar nicht im Fokus der Entwickler und deren Interesse, dass man einen mit anderen Reichen sich begegnen lässt. Das Interesse, und das setzen die wunderschön auch um, ist dieser Puzzle-Aufbauspiel und alles drumherum, die anderen Reiche. Das ist nur Staffage, das ist so ein bisschen Fake-Zivilisationen-Flair, aber dahinter stecken keine ernstzunehmenden Spielmechaniken und keine ernstzunehmenden Emotionen.
Dem kann ich absolut nicht zustimmen. Als erstes aber vielleicht nochmal der dritte Punkt, der mir vorhin entfallen war. Was es auch besonders macht, dass es nicht eine relativ lineare Zeitalterfortschritt oder Technologiefortschritt hat, sondern dass es eine clevere Idee hat, dass man in unterschiedliche Zeitalter, die auch ein bisschen ahistorisch sein können oder Krisenzeitalter sein können, abdriften kann und dann unterschiedliche Dinge und Regeln dort jeweils in den Zeitaltern funktionieren. Das haben, glaube ich, andere Spiele auch noch nicht so gemacht. Das wollte ich noch nachtragen. Ansonsten, so,
jetzt kommt die Herrscherbegegnung, die du dir gewünscht hast, Daniel.
Ansonsten würde ich sagen, es ist erstmal ein kleiner rhetorischer Trick von Daniel, eine Civilization-Definition jetzt so eng zu fassen, dass man daraufhin alle anderen Spiele quasi als nicht Civ-artige Spiele bezeichnen kann. Das kann man natürlich machen, dagegen kann man am Ende nicht sagen, weil jeder kann sich seinen Civ-Genre selbst definieren. Klar, dann, wenn man es so eng definiert, dann ist es eben kein Civ-Genre.
Das ist erstaunlich wortreich, wie du nichts dagegen sagst, Stefan. Respekt.
Für mich besteht halt dieses Civ-Genre eher aus dem Erleben der unterschiedlichen Zeitalter von der Steinzeit bis zur Moderne. Und wie das dann gemacht wird, das ist eben sehr unterschiedlich. Und natürlich, das klassische Civilization lebt sehr davon, dass es diese Anführer gibt und die Anführerpersönlichkeiten. Das ist Teil dieser Civ-DNA. Das macht Millennia nicht. Ich würde sogar auch zustimmen, das ist ein bisschen schade. Man könnte das, glaube ich, sogar relativ problemlos einfach machen. Das ist, glaube ich, relativ simpel möglich. Man muss es ja nicht so aufwendig machen wie bei Civ mit super schönen animierten 3D-Figuren. Aber man könnte einfach 2D-Bilder nehmen, eine Menge, die zufällig zuwürfeln. Und dann, wenn jemand im Königreich ist, dann setzt man dem eine Krone auf und als Präsident kriegt er einen irgendwie blöden Hut. Das wäre alles denkbar. Aber was ich bestreiten würde, ist, dass es da nur um diesen Aufbau geht. Also in meinen Partien, die ich erlebt habe, hat sich das durchaus mit der Zeit entwickelt, dass mit den Nachbarn interessante Verbindungen aufgebaut wurden, die auch wieder abgebrochen worden sind. Dann wird eine Religion gegründet, dann muss man sich entscheiden, nimmt man die gleiche oder nicht. Die Beziehungen verbessern sich plötzlich wieder. Mit dem anderen die bitten einen um eine Allianz, weil sie gerade im Krieg mit jemandem sind. Dann muss man sich überlegen, will man es haben oder nicht. Und mit der Zeit entwickeln sich dort Geschichten. Und auch hier gilt ja, dass auch die anderen Zivilisationen sich weiterentwickeln. Das heißt, man kann ja beobachten, was sind das für welche? Sind das zum Beispiel, ich hatte jetzt eine Partie, wo die Deutschen, meine Nachbarn, Olympioniken waren. Das heißt, die waren tatsächlich sehr diplomatisch eingestellt und denen ist es gelungen, sehr schnell diese kleinen freien Städte, die um mich herum waren, aufgrund ihrer diplomatischen Fähigkeiten in ihr Reich zu holen, als Vasallen. Und plötzlich war ich umzingelt von deutschen Vasallenstädten, weil die eben diplomatisch sehr geschickt agiert haben. So, in der nächsten Partie wählen die Deutschen vielleicht einen anderen Weg, vielleicht einen militärischen Weg. Sie werden irgendwie Räuber oder Raider und plötzlich ist das eine ganz andere Situation. Und auf diese Art und Weise entstehen natürlich auch Geschichten mit den Nachbarn, diplomatische Entwicklungen, die sehr unterschiedlich sein können, so dass es im Kopf selbstverständlich eine alternative Weltgeschichte sich entwickelt. Und das ist das, was für mich Civ ausmacht. Es hat durchaus bei dem Management der Städte einen anderen Schwerpunkt. Wobei interessanterweise ich das tatsächlich überhaupt nicht als Puzzeln empfinde. Ich empfinde zum Beispiel Civilization 6, das Distriktsystem, viel, wie soll ich sagen, spielmechanischer und puzzliger, weil das sind so gesetzte Angrenzungsboni, wo man viel mehr wie ein Brettspiel basteln muss, um das zu optimieren. Während hier es mir sehr viel simulativer und organischer vorkommt, zu sagen, okay, ich habe hier viel Wald, da baue ich jetzt erstmal 3 Holzfäller, dann baue ich ein Sägewerk hin und später verarbeite ich das vielleicht noch zu Papier, wo ein Schriftgelehrter dann sich noch dran setzen kann und, und. Das heißt, die tatsächlich natürliche Umgebung schafft sehr natürlich ein Gefühl, wie man diese Stadt entwickeln kann. Das wirkt sich für mich viel, viel organischer, fühlt sich das an, bei der Stadtentwicklung als zum Beispiel bei Civ 6. Ich will nicht sagen, dass Civ 6 da schlechter ist, aber es ist ein anderer Ansatz. Das können wir vielleicht nachher nochmal vertiefen. Also Civ 6 ist stärker ein Ansatz, den ich eher so in Richtung Brettspiel verorte, die sehr coole, interessante, gut funktionierende Spielmechanik miteinander verzahnen, während Millennia für mich eher so einen simulativen Ansatz hat. Auch dieses ganze Erfahrungssystem in den verschiedenen Bereichen geht eher so in die Richtung, das, was du tust, macht dich stärker in dem Bereich, dann kannst du wieder mehr tun in dem Bereich. Es ist wie so am Prinzip so eine Art Rollenspiel. System, wo dein Land gewissermaßen dein Charakter ist, den du über die Zeit weiterentwickelst und spezialisieren kannst.
Okay. Und wenn du sagst, das ist für dich so ein extrem wichtiger Faktor, dass Geschichte, die im Kopf passiert und dass sich das organisch anfühlt, wie kann denn Millennia so in Sachen Flair und Authentizität punkten, was das angeht?
Also in dem Punkt ist Civ 6 vor allem oder die Civ-Reihe mit Sicherheit weit vorne. Also was so die ganze Production Value, wie man das nennt, betrifft. Das ist natürlich weitaus hochwertiger produziert in vielen Punkten. Bei mir kommt der Flair aber woanders. Aber das ist, glaube ich, eine Frage auch so ein bisschen des Spielertypus. Bei mir kommt der Flair, inwieweit ich mich sozusagen mit meinen Handlungen irgendwie hineinversetzen kann in diese Welt und das, was ich tue. Ne? Also zum Beispiel, um nochmal zum Beispiel zu geben, bei Civ 6 gibt's ja so ein Diplomatiesystem, wo zum Beispiel die Agenda der einzelnen Anführer eine große Rolle spielt. Da gibt's dann Anführer wie Harald, der findet es toll, der ist selber Seefahrer, findet es toll, wenn andere auch Seefahrer sind oder wenn andere viele Schiffe haben. Das ist in der Spielmechanik von Civ 6 irgendwie alles logisch und gut verankert, aber rein simulativ ist das völliger Schwachsinn. Historisch sind Seefahrernationen, wenn die gemerkt haben, es gibt andere starke Seefahrernationen, waren das die größten Feinde. Spanien, England zur Zeit der Armada, England, Preußen zur Zeit oder das Deutsche Reich, der Flottenaufrüstung und so weiter. Wenn eine Seefahrernation kann, andere große Seefahrernationen definitiv nicht leiden. Das heißt, das ist komplett kontraintuitiv. Oder zum Beispiel bei Civ 6 gibt es eine Anführerin, die findet es gut, wenn du Mauern baust. So, das führt dazu, dass der Spieler vielleicht, um mit der gutes Verhältnis zu haben, Mauern baut. Aber der baut jetzt keine Mauern, weil er irgendwie gefährdet ist, weil die Stadtmauern nötig sind, sondern weil es diplomatisch, spielmechanisch irgendwie wichtig ist. Und da gibt es x Systeme in Civ 6, die so funktionieren. Das will ich grundsätzlich nicht kritisieren. Das ist halt ein komplett anderer Spielansatz, der auch Spaß machen kann. Aber hier, und deswegen kann ich mich viel besser in diese Welt hineinfinden, also ich baue halt Mauern, wenn eine Stadt halt an der Grenze liegt und sie gefährdet ist so, ne? Und dann ist das sinnvoll. Und da gibt's jetzt 1000 Systeme, die man da nennen kann. Also da funktioniert dann der Flair für mich, da funktioniert sozusagen diese Welt dann für mich.
Mhm. Dann ist das was, wo wir eine Einigung finden? Oder ich kann dein Gesicht gerade nicht deuten. Du bist völlig versteinert.
Nein, das höre ich sehr oft. Auch sonst in erschütternd vielen Lebenssituationen. Aber um mal ganz schnell auf ein unverfänglicheres Thema zu sprechen zu kommen. Ich will jetzt niemanden schocken, aber ich kann in Teilen, Stefan, tatsächlich zustimmen bei dem, was du beschrieben hast. Bei dem, was du beschrieben hast, jetzt nicht in Bezug auf Civ 6, weil diese verschiedenen Charaktereigenschaften, die Agenden der Anführer, also die Anführer haben und die Anführerinnen immer zwei Agenden. Die eine ist so zufälliger, dürfte man in jedem Spiel neu überraschen. Die muss man auch erstmal rauskriegen und die andere ist gesetzt. Manchmal führen sogar so die gleichen Lebensweisen dazu, dass die andere, dass ein Anführer damit fremdelt. Also es gibt einen Anführer, der siedelt selber gerne auf Hügeln. Wenn man das auch macht, dann sagt man, dann führt es eher zu Spannung, weil die Person dann sagt, hey, du nimmst mir die Hügel weg. Also es gibt verschiedene Arten. Ist klar. Ich persönlich, mir gefällt das gut, aber dass man so Dinge macht, die eigentlich von der Immersion her keinen Sinn machen, nur um zu gewinnen, das muss man ja auf einem Standardschwierigkeitsgrad nicht machen. Das liefert einem so beim Wettbewerb auf den höchsten Schwierigkeitsstufen eine Möglichkeit, so dann die hohen Bonusse der KI-Gegner zum Beispiel abzuschütteln und vorwärts zu kommen. Also es ist uns so ein Angebot, das Spiel auch anders zu spielen, aber kein Zwang, den man unbedingt machen muss. Aber um nochmal zurückzukommen auf Millennia, ich nehme das persönlich nicht so wahr, dass die anderen Reiche, die es auf der Karte gibt, dass die auf mich irgendwie fassbar sind, dass die einen Charakter haben, dass ich eine Geschichte, eine Emotion mit denen verbinde. Ich freue mich über die Geschichte, die du mit den Deutschen erlebt hast, mit den Olympioniken. Ich selber kann mich bei meinen Partien leider an keine Situation erinnern, die ich irgendwie so abgespeichert hätte und von der ich so eine Geschichte erzählen könnte. Ich habe generell auch bei der Qualität der KI den Eindruck, dass den Entwicklern das auch, dass es mehr so Staffage ist. Also, dass sie sich gesagt haben, wir sind verliebt in diese wirtschaftlichen Geschichten, diese Citybuilder-Aspekte mit Warenketten, Modernisierung, Gebäuden, Waren weiterverarbeiten und so weiter. Wir sind auch verliebt in das Zeitalter-System und in das Nationalgeister-System. Stefan hat die gut beschrieben. Aber irgendwie müssen wir ja auch so eine Art Ziff machen, weil das steht ja auch auf der Packung drauf und damit, dann bauen wir drumherum noch so ein paar Kulissen. So wie man, wenn man, was weiß ich, in Urlaub in Amerika macht, in den USA und mit einem Jeep durch die Gegend fährt, irgendwo spontan aussteigt und sagt, oh cool, ein Westernstädtchen, in dem ich gelandet bin. Und dann läuft man da 2-3 Meter lang und stellt fest, es sind nur Kulissen. Man ist in irgendeinem alten Dreh gelandet und da hat wurde mal früher in Western aufgenommen. Und so ähnlich sind auch ganz viele von diesen Civ-artigen Spielmechaniken nur auf den ersten Blick tatsächlich da. Das ist mehr so Staffage. Die dienen so ein bisschen zum Flair, aber die führen nicht wirklich, das ist nicht der Kern des Spiels. Das ist auch nicht das, was die Entwickler gereizt hatte, offenkundig.
Aber was meinst du jetzt mit Civ-artigen? Also das verstehe ich nicht ganz. Meinst du jetzt wirklich nur die fehlenden Persönlichkeiten oder welche anderen Civ-artigen Spielmechaniken meinst du damit?
Also Auf jeden Fall, dass man die Anführer überhaupt nicht wahrnimmt und dass man von denen nichts anfangen kann, aber auch das ganze Diplomatiesystem, also das, was du erlebt hast an Diplomatie, einzelnen Diplomatieerinnerungen, die du eben abgerufen hast, wie du so Verhältnisse verändern konntest und stabilisieren konntest, habe ich nie bei keiner einzigen Partie bislang erlebt. Ich nehme gerade in der zweiten Spielhälfte die Diplomatie eher so wahr, dass beinahe im Rundentakt irgendwelche Botschaften reinkommen aus der Welt, Allianzen gekündigt, wieder gestartet werden, dann wieder gestartet. Dann wieder gekündigt werden. Man flippert durch ein Blitzgewitter, durch ein Staccato von Botschaften aus dem Ausland. Und es gibt keine sichere Methode, ein Spiel zu vergeigen und schließlich zu verlieren, als sich überhaupt mit irgendjemand auf eine Allianz einzulassen. Weil die anderen, weil hier gilt halt im Spiel, wenn du einen Allianzpartner hast und der macht einen Krieg, bist du sofort in den Kriegen auch mit drin. Das ist anders gelöst als bei Civilization. Das heißt, du würdest dann, wenn du dich auf wirklich auf eine Allianz einlässt, ständig hin und her geflippert werden durch dieses Beziehungsgewitter und wird es wirklich kirre werden im Kopf. Das ist also spielmechanisch null ausgreift, leider. Weil ich das so unangenehm finde, dass ich so ein bisschen so in der Rolle desjenigen bin, desjenigen, von dem die Kritik kommt, weil ich das Spiel auch so gerne spiele, aber aus ganz anderen Gründen als halt heraus, weil ich diese City-Builder-Sachen halt so cool finde. Deshalb mag ich das Spiel gerne und habe da so viel Zeit drin versenkt, aber irgendjemand muss ja auch so Sachen hinweisen, wie zum Beispiel, wie schlecht die KI ist, dass das Balancing gar nicht vorhanden ist, dass das Spiel bestenfalls Early Access ist, dass das Spiel, wenn es jetzt morgen am 26. März erscheinen wird, eigentlich noch 8 bis 12 Monate gebraucht hätte von Polishing, bis es rauskommt, dass das Spiel keine vernünftigen Dokumentationen hat, ganz oft. Gestern beim Stream haben wir eine wichtige Information gesucht und haben die nach 5 Minuten Sucherei gefunden im Tooltip, zu einem Tooltip, zu einem Tooltip, zu einem Spielfeature. Wahre Geschichte. Ganz oft werden Informationen an widersprüchlich und teilweise sich widersprechend erzählt und es ist handwerklich halt überhaupt nicht ausgereift.
Also tatsächlich erstaunlich, als ob wir 2 verschiedene Spiele gespielt haben. Ich finde, also ich kann die Kritik an der Diplomatie nachvollziehen. Das ist sicher nicht die Stärke des Spiels. Das mag ich zugeben. Aber man kann durchaus durch Maßnahmen, durch Handel, durch bestimmte Aktionen diplomatisch, habe ich schon das Gefühl, dass man seine Beziehungen stabilisieren kann. Aber ja, es passieren relativ oft diplomatische Aktionen des Gegners, wo man nicht nachvollziehen kann, warum sie jetzt passieren. Das machen andere Spiele besser. Das ist richtig. Aber dass die KI irgendwie inkompetent handelt, habe ich überhaupt nicht erlebt. Im Gegenteil, ich habe jetzt meine Partien auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad gespielt und habe da eine sehr fordernde KI erlebt, die auch gut agiert hat im Krieg. Ich habe zum Beispiel auch mir gut angeschaut, wie die KI ihre Städte aufgebaut hat. Auch das sah sehr kompetent aus. Es ist also nicht so, dass sie da irgendwie hinterherhinkt. Ich habe bei Kollegen reingeschaut gestern, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber da gab es einen Rage-Quit besiegt wurde in einer schwierigen Situation. Also ich habe andere Kollegen gehört, die auch auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt haben, die das auch als sehr fordernd empfunden haben. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das nicht funktioniert. Und allgemein auch das Balancing, das ist sicher ein bisschen ein Problem bei so einem Spiel, wo es sehr, sehr viel Freiheiten gibt in verschiedene Richtungen und Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Insofern wage ich da persönlich noch gar kein Urteil zu treffen, weil am Ende diese ganzen Kombinationen aus diesen Nationalgeistern macht ja sehr viel aus. Und das kann gut sein, dass man da sehr gut snowballen kann, wenn man erstmal einen Trick gefunden hat, wie man da weitergehen kann. Aber da muss man sagen, ja, sowas ist aber sehr schnell auch heilbar. Ich meine, das ist so ein Thema, was man über Patches in den nächsten Wochen sicher auch hinkriegen kann. Ich habe es aber persönlich nicht erlebt. Also ich hatte überhaupt kein Problem mit dem Balancing und überhaupt kein Problem mit der KI.
Das macht mich echt fassungslos, weil das komplett anders ist als das, was ich in meinen Streams und bei den privaten Partien erlebt habe. Also erstmal Beispiel Militär-KI. Ich habe privat eine Partie auf dem 2. höchsten Schwierigkeitsgrad laufen und hatte vor wenigen Tagen die Situation, in der ich völlig unvorbereitet, wurde mir der Krieg erklärt von einem Nachbarn, der eine doppelt so große Armee hatte wie ich, meine Städte direkt daneben entblößt, keine einzige Palisade gebaut, weil ich mal gucken wollte, was passiert dann. Gegner erreicht mir den Krieg und was passiert? Die campen, die Armeen, die direkt vor meiner Grenze stehen, die übermächtigen Einheiten campen da Runde für Runde für Runde. Ich baue in aller Ruhe meine Palisaden auf, dann greift man mich an. Die Stacks, die Einheiten stapeln, die es hier gibt. Also Civilization hat ein Problem mit der KI, weil es da das Prinzip gibt, one unit per tile, eine Einheit pro Feld. Und das ist weitaus schwieriger von der KI her zu programmieren, als das Handeln von diesen Stacks, von diesen Stapeln von Einheiten. Und was macht der KI-Nachbar? Sehr nach Beginn des Krieges, diese großen Stacks, die dort standen, wurden freiwillig zerschlagen, auseinanderdividiert. Kurze Rede, langer Sinn. Ich habe jede einzelne Einheit, die mir entgegengeschubst worden ist, zerstört. Ich habe eine Einheit verloren. Ich habe meine Städte behalten. Ich habe feindliche Städte erobert. Obwohl, okay, ich bin ein guter Spieler, aber das hätte nie und nimmer passieren dürfen. Nie und nimmer. Und zum Thema, wenn ich das noch sagen darf, Platzieren von Städten, das erlebe ich auch ganz anders. Ich empfinde die KI als in der Regel völlig unterbelichtet beim Platzieren von neuen Städten. Die werden viel zu eng aneinander gebaut, was kurzfristig so ein Gefühl von Sicherheit gibt, wenn man so eine Wabe, so einen Bienenstock-Wabe von so Städten errichtet, aber langfristig einem Schaden macht, weil man die Städte, die Regionen gar nicht vernünftig ausbauen kann. Immer wieder stehe ich da kopfschüttelnd davor, auch wie Außenposten oder Städte platziert werden. Das kann ich echt nicht nachempfinden.
Ja, erstaunlich.
Meine einzige Theorie ist, dass ihr tatsächlich zwei verschiedene Spiele bekommen habt. Vielleicht hat sich Paradox auch einen Scherz mit euch erlaubt und dachte sich, komm, wir entwickeln zwei Versionen von Millennia. Wir schicken die raus, wir gucken, was passiert. Wir lassen die beiden in einem Podcast zusammensitzen und lachen uns ins Fäustchen. Vielleicht ist das eine ganz große Experiment, was da gerade passiert. Das ist die einzige Erklärung, die ich habe. Ich kann nur eine persönliche Sache immerhin zu der Allianzgeschichte sagen, weil das ja mich natürlich zu 100% an Anno 1800 erinnert, wo die Allianzen absolut genauso Grütze aus dem gleichen Grund sind. Aber das schweigen wir in der Community auch tot, weil wir gerne so tun wollen, als wäre es ein perfektes Spiel. Also man kann über sowas hinwegsehen, wenn man nur doll genug möchte.
Darf ich da andocken? Thema Anno 1800. Aus dem Grund spiele ich Anno 1800 halt eigentlich so für mich selber und mache die KI-Konkurrenten weg, weil dann muss ich mich immer niemand ärgern. Das Spiel hier, Stefan hat es mit Worten nicht so beschrieben, aber ich glaube inhaltlich in etwa so, dass das so eine Art auf sich selber fokussierte Sandbox-Erfahrung primär ist. Also so eine Freude daran, sein Reich zu entwickeln, auszubauen, das zu verändern, immer wieder andere Thema Wiederspielbarkeit, kann ich mich dir auch nur anschließen. Zeitalter, Nationalgeister, Regierungsformen, die drei Kategorien gibt es, wo man immer wieder neue Abzweigungen in der Geschichte machen kann. Große Stärke besteht, um mich da anzuschließen, darin, dass man eine hohe Wiederspielbarkeit dadurch hat, dass man immer neue Kombinationen findet. Problem ist nur, im Late Game, und da ist die Brücke zu Anno Geraldine, wenn ich gerade mich in diese City-Builder-Aspekte auch verliebe und dieses Gestalten des eigenen Reiches, dann habe ich in der zweiten Spielphase, so ab Zeitalter 6 oder 7, das Problem, ein doppeltes Problem. Zum einen, die Grafik sieht einfach furchtbar aus. Also kann man nicht anders sagen. Die gesamte grafische Inszenierung des User-Interface sind auf dem Stand, wo Strategiespiele vielleicht vor 15 Jahren waren. Und das merkt man signifikant, vor allem am Schluss, in der zweiten Spielhälfte halt. Weil bei einem City-Builder, da hast du ja am Ende die Freude auch daran, dein Reich zu betrachten. Nah ranzugehen, zu gucken, wie du was gebaut hast, die fortschrittlichen Gebäude zu haben, zu sehen, wie die Einheiten da rumwuseln und wieseln, und so einen inszenierten Wohlfühlwohlstand auch zu genießen. Und das kannst du ja nicht, weil du hast einfach keine Schauwerte. Die Karte ist in der zweiten Spielhälfte zugemüllt mit tausend Einheiten, Städten, Markierungen, komplett unübersichtlich. Und das ist sehr schade. Und natürlich ist Grafik nicht alles. Absolut. Es gibt sehr, sehr schöne Spiele, die eine minimalistische Grafik haben und die trotzdem schön funktionieren. Aber bei einem City Builder, da muss diese grafische Inszenierung halt auch gut funktionieren, damit man am Ende das genießen kann. Und das ist halt schade, dass es hier nicht vernünftig klappt.
Aber man merkt, wie Daniel sein Framing hier immer weiter etabliert. Millennia ist ein City-Builder und jetzt lege ich die Maßstäbe eines City-Builders an Millennia an und dann ist das natürlich problematisch. Ja, ich finde aber tatsächlich, Civ 6 sieht im Late-Game auch nicht gut aus. Die gesamte Welt ist zugepflastert mit Distrikten und es wirkt auch nicht authentisch. Das ist ein Problem, wenn man tatsächlich die Umgebung der Städte selbst nutzt für den Ausbau. ist bei beiden Spielen eigentlich nicht toll. Natürlich ist Civ 6 grafisch brillanter, definitiv. Mich hat's aber tatsächlich nach einer halben Stunde in keinem Moment gestört, dass das alles ein bisschen oldschool aussieht.
Stefan, darf ich dir einen Vorschlag machen? Wie wäre es, wenn wir gemeinsam für Millennia jetzt in diesem Augenblick, historischer Augenblick, bitte Geraldine, feierlichen Gesichtsausdruck aufsetzen, okay. Stefan den Begriff etablieren würden, 4X, 4X City Builder.
Nein, das ist für mich ein Civ-Game.
Nein.
Das ist so.
Da habe ich Daniel natürlich auch richtig in die Karten gespielt, weil ich immer alles mit Anno 1800 vergleichen muss. Da habe ich nicht nachgedacht, dass ich hier natürlich total in die Karten spiele mit dieser Argumentation. Ich würde sagen, wir müssen das ganz kurz wirken lassen. Vielleicht überlegen wir es uns ja auch noch mal anders, dass wir uns doch darauf einigen können. Aber wir brauchen einen Moment, um durchzuatmen, bevor es gleich noch kontroverser wird.
Oh mein Gott.
Deswegen schlage ich einen kurzen Werbespot vor an dieser Stelle. Erfrischt jetzt euer Spielerlebnis mit TikTok. Ob mit Freunden teilen oder allein genießen, während ihr in eure liebste Spielwelt eintaucht und Schätze aus düsteren Dungeons erbeutet, mit TikTok habt ihr immer einen fruchtigen oder frischen Begleiter parat. Und auf der nächsten LAN seid ihr garantiert der Star, wenn ihr mit TikTok für frischen Geschmack und frische Ideen im Spiel sorgt. Stürzt euch mit TikTok frisch ins nächste Abenteuer und ganz nach dem Motto Fresh Mind, Fresh Play wünscht euch TikTok viel Erfolg im nächsten Game.
TikTok.
So, was mich jetzt noch sehr interessiert, wenn wir schon die ganze Zeit verschiedenste Vergleiche ziehen, zum Beispiel City Builders oder Civilization, darauf müssen wir uns noch einigen. Wo würdet ihr denn die Komplexität einordnen von Millennia? Also so zwischen klassischen Paradox-Titeln oder sag ich mal den komplexesten Paradox-Titeln wie Victoria 3 und Civilization. Wo bewegt sich das da?
Also Komplexität, also ich würde jetzt nicht sagen, dass spielmechanisch Millennia super komplex ist. Also das kann jetzt, ist schwer zu vergleichen mit diesen anderen klassischen Paradox-Titeln. Was Millennia hat und was ich persönlich sehr stark finde, ist, man hat in fast jeder Spielphase immerzu sehr, sehr, sehr viele interessante Entscheidungen zu treffen. Aufgrund dieses Systems, dieser Erfahrungspunkte, die man einsetzen kann in den ganz verschiedenen Bereichen, womit man dann Aktionen auslösen kann. Aufgrund der Tatsachen, dass man diese Verbesserungspunkte hat, wo man sich die Umgebung der Städte entwickeln kann. Und, was man bauen muss, wo man seine Entdecker hinschickt, um irgendwie wieder Naturwunder zu entdecken. Was weiß ich. Es gibt laufend Entscheidungen zu treffen. Und das ist tatsächlich teilweise so über Bord, dass man gerne auch mal was vergisst, dass man dieses Erinnerungssystem echt gut gebrauchen kann, was das Spiel hat, dass man wieder genug Punkte für die und die Aktion hat. Also das hat es. Und ich würde sogar sagen, es hat vielleicht nicht diese strategische, taktische Tiefe wie ein Civ 6, aber ich glaube, man hat mehr kleine Entscheidungen zu tun, was ich sehr wohltuend empfinde,
Schön, dass du meine Definition eines Puzzlespiels jetzt aufgreifst. Stefan, danke. Finde ich sehr versöhnlich, dass wir am Ende dann doch an dem Ausgangspunkt landen, den ich gesetzt habe.
Puzzle ist was ganz anderes.
Das war ein schönes Schlusswort, WB, sagt Geraldine jetzt.
Nee.
Puzzle ist nicht Entscheidung treffen. Puzzle ist nervig rumsuchen, welches Teil, wo ist das Teil, was ich brauche, um es da ranzusetzen. Das ist Puzzle. Das hat nichts mit Entscheidung.
Wie kann man Puzzle nur so diffamieren? Das ist so eine schöne Tätigkeit.
Ich finde Puzzle schrecklich.
Wirklich? Das ist erschütternd. Das sind Abgründe.
Ja, vielleicht.
Dorfromantik-Fans, bitte jetzt mal spontan in die Kommentare reinschreiben, was ihr von zum Thema Puzzeln haltet.
Gut, ich versuche wieder ein bisschen Ruhe reinzubringen. Wobei, eigentlich habe ich nur Fragen vorbereitet, die das Gegenteil von Ruhe reinbringen machen. Ich überlege, ob ich jetzt schon so ins Wespennest stechen soll. Ich glaube, ich mach's. Weil ich möchte, Stefan, dich zitieren mit einer Sache, die du mir geschrieben hast vorab, als wir uns verabredet haben für dieses Gespräch. Und zwar hast du da gesagt, definitiv ist das ein Civ-6-Killer. Elaboriere.
Ja. Also, das muss ich jetzt insofern erläutern. Ich habe, glaube ich, weiß nicht genau, wie mein Zitat war, was ich gemeint habe, ist, dass es für mich ein Civ-6-Killer ist. Also objektiv natürlich wird Millennia nicht Civ 6 killen oder übertrumpfen oder so oder nur Es wird auch nicht an die, ich sag mal, langfristigen Spielerzahlen vermutlich heranreichen. Das ist so. Civ 6 ist eine absolute, oder Civ ist die absolute etablierte Serie, hat unfassbar viele Fans, ist einer der erfolgreichsten Strategieserien überhaupt, mit ganz vielen aktiven Spielern und so weiter und so fort. Logisch, dass das Millennia nicht schafft. Aber ich persönlich, und da hängt jetzt so ein bisschen vom Spielertypus ab, das ist das, was knüpfe ich an, was ich vorhin so ein bisschen erzählt habe. Für mich ging zum Beispiel die Entwicklung Civ 5 zu Civ 6 in eine Richtung, die mir nicht so persönlich gut gefallen hat. Und das hat was mit diesen Spielelementen zu tun, die ich vorhin versucht habe zu beschreiben. Ed Beach, der Game Director oder von Civ 6, der kommt ja auch aus der Brettspielecke. Ich liebe selbst Brettspiele, aber ich mag so diese Mechaniken in Computerspielen nicht so sehr. Ich will es nicht nochmal wiederholen. Ich kann das auch nochmal in anderen Beispielen ausführen. Während Civ 5 für mich immer zum Beispiel noch einen stärkeren simulativen Charakter hatte. Civ 6 hat mit dieser Änderung und auch grafisch hat, glaube ich, sehr viele neue Spieler erreicht und ist super erfolgreich und es ist ein tolles Spiel. Und was ich jetzt sage, dazu muss man ein logisches Grundprinzip einmal verstehen. Man kann zugeben, dass etwas toll ist, aber dass man es persönlich nicht mag. Das ist da draußen immer sehr schwierig im Internet. Aber vielleicht kann man so vergleichen, man kann eine großartige Birne vor sich haben, die ist perfekt als Birne, die ist saftig und reif und süß, aber es ist objektiv eine wunderbare Birne, aber wenn man keine Birnen mag, dann nützt einem diese wunderbare Birne nichts. Und so geht mir das ein bisschen mit Civ 6 auch. Ich spiele schon immer mal wieder ganz gerne, aber es hat mich nie so richtig gecatcht, weil diese Richtung, die das Spiel genommen hat, nicht meine Richtung gewesen ist. Und deshalb finde ich jetzt tatsächlich im Millennia das, was ich in Civ 6 nicht richtig gefunden habe. Deswegen ist das für mich persönlich durchaus ein Civ 6-Killer. Und ich glaube, dass ich auch nicht allein stehe, weil ich kenne relativ viele, erstaunlich viele Leute, die auch mit Civ 6 nie so richtig warm geworden sind. Die sagen immer noch, ach, Civ 5 ist für mich das Beste oder vielleicht auch Civ 4. Und ich glaube, für diese Leute ist Millennia das Richtige. Insofern denke ich, dass Millennia kein Flop werden wird. Soweit lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster. Es wird, glaube ich, ein relativ erfolgreiches Spiel werden für diese Produktionsqualität, die es hat, für dieses relativ kleine Studio und wird seinen Platz finden und für diese Spieler ist es dann vielleicht ein Civ 6-Killer.
Mhm. Ich muss sagen, du hast genau einen Nerv getroffen mit der Birnen-Metapher, weil ich tatsächlich eine von diesen Personen bin, die mit Birnen nichts anfangen
kann. Ja, geht mir auch so.
Super, da verstehen wir uns doch schon mal. Tut mir leid, dass wir uns da jetzt schon auf eine Seite schlagen, Daniel. Ich bin gleich wieder bei dir, aber Birnen sind für mich einfach nur schlecht schmeckende Äpfel. Ich kann trotzdem mich darüber freuen, dass andere Leute sie mögen. Daniel, wie stehst du zu Birnen?
Birnen mag ich, Äpfel nicht.
Ah ja, hier zeichnet sich was ab.
Ernsthaft? Das ist wirklich so. Wahre Geschichte.
Ja, großartig, die Metapher wird immer besser, glaube ich.
Ja, es schließt sich einfach der Kreis. Gut, Daniel, möchtest du elaborieren? Ich meine, du hast schon jetzt ein bisschen erklärt, warum du da anderer Meinung bist, weil du es zum einen nicht wirklich als Civilization-like anerkennen kannst, weil du da ein anderer Spielertyp bist. Gibt es für dich noch andere Gründe?
Also das Hauptspielgefühl, das ich habe halt bei Civilization oder bei diesen Civilization-artigen 4X-Spielen, ist die Auseinandersetzung mit der Umwelt, das Entdecken der Umgebung und das Interagieren mit anderen Reichen, gemeinsame Wetteifern um Ressourcen, um Plätze und so weiter. Wie ich Millennia wahrnehme, das ist jetzt nicht so technisch betrachtet, sondern vom Spielgefühl her, das ist mehr sowas, das meine ich jetzt, das klingt negativ, ist aber nicht negativ gemeint, mehr so eine was Egozentrisches oder was auf mich Guckendes, sowas Sandbox-mäßiges. Ich entwickle mein kleines Reich und verdaddel mich da drin und baue es langsam auf und das genieße ich sehr. Das macht mir eine riesige Freude. Das ist halt für mich eine ganz andere Art von Spielgefühl und das genieße ich auch bei Millennia. Ich habe Stunden verbracht mit irgendwelchen Beta-Versionen und jetzt auch wieder. Das Spiel kriegt mich an dem Punkt halt. Aber es funktioniert halt beim Wiederspielwert ganz anders als Civ. Der Wiederspielwert bei Millennia besteht aus dem Austüfteln von verschiedenen Kombinationen. Mhm. Und der Wiederspielwert bei Civ besteht darin, dass man sich immer wieder neue Challenges setzen kann. Dass die KI-Gegner ganz unterschiedliche Profile haben, Spezialeinheiten, Spezialtaktiken. Die Vielfalt an Zufallskartenskripten ist eine andere. Bei Millennia startest du mit 4 Zufallskartenskripten, bei Civilization mit einem Berg, mit einer viel größeren Vielfalt, auch mit festen Kartenszenarien. Und dazu ist auch ist natürlich auch die Vielfalt der Spielfeatures durch die Add-ons, die es mittlerweile gibt. Ich weiß, wir vergleichen ein Grundspiel mit einem Spiel mit vielen Add-ons. Ist immer ein bisschen unfair, aber ist halt der Stand der Dinge. Aber dadurch kommt halt eine extreme Vielfalt auch rein für Leute, die das Spiel immer und immer wieder spielen wollen, über Jahre hinweg. Weil du kannst als Gelegenheitsspieler bestimmte Spielfeatures anfangs ausblenden und sagen, hey, Klimaerwärmung ist mir egal oder ich kümmere mich nicht um Spionage oder was auch immer. Ich hol mir keine Stadtstaaten, werde da kein Suzerän oder genieße nicht ihren einzigartigen Vorteile. Aber wenn man das dann lange spielt, kann man darüber einen immensen Widerspielwert erlangen und nach Jahren kann einem das Spiel noch Freude bereiten. Was ich sehr hoffe, ist, um jetzt mal einen Blick in die Zukunft von Millennia auch zu werfen, es ist ja jetzt schon angekündigt, ein DLC im dritten Quartal und einer im vierten Quartal. Die beinhalten gemeinsam den Season Pass, den es mit der erweiterten Version gibt. Ich würde mir so sehr wünschen, und ich bin so skeptisch, ob das klappt, dass sie es vorher auf die Reihe kriegen, diese verschiedenen Spielmechaniken, die im Augenblick haben, im Balancing vernünftig zu vernetzen. Weil ganz viele Sachen halt nur aneinander geklebt worden sind, aber nicht verschränkt worden sind. Wenn man die Nationalgeister sich zum Beispiel anschaut, viele der Bonusse, die da drin stehen, die wirken bombastisch und dann guckt man sich das länger an und dann stellt man fest, 2/3 oder 3/4 davon spielen de facto kaum eine Rolle im Spiel. Und ganz oft hat man im Balancing das Gefühl, den Entwicklern fiel nicht ein, was man noch machen könnte und dann gibt irgendwas noch ein bisschen mehr Geld und ein bisschen mehr Luxus. 2 Ressourcen, von denen man am Ende ganz, ganz viel hat. Also meine große Hoffnung ist, dass die Entwickler nicht im Herbst dann plötzlich merken, wir schaffen es nicht, wir kriegen es nicht hin, das Spiel auf einen handwerklich soliden Stand zu bringen, aber hauen trotzdem jetzt mal die neuen Spielfeatures, die wir versprochen waren, auch noch drauf. Das finde ich persönlich schade, wüsste allerdings auch keine Lösung dafür.
Also du hast gesagt, du hast 300 bis 400 Stunden. Ich meinte, das ist ein Spielumfang, mit dem du Spaß hattest, was normale AAA-Games für 80 Euro bieten, 40 Stunden oder so. Ich finde, das widerspricht sich ein bisschen. Ich muss einfach diesem Eindruck nochmal widersprechen, dass das Spiel unfertig ist. So eine komplexen Spiele sind am Anfang immer so mit Problemen behaftet. Also ich denke an jedes Paradox-Spiel, das dann über die Jahre reift, aber unfertig finde ich einfach zu hart formuliert. Also man kann mit dieser Version des Spiels hunderte Stunden Spaß haben und das kann ich nicht als unfertig bezeichnen, wenn man hunderte Stunden Spaß haben kann.
Die Freude kommt vor allem da rein, dass man viele Sachen immer und immer wieder neu entdeckt.
Definitiv.
Und diese Entdeckungsfreude kennt man auch von anderen Strategiespielen und die trägt halt sehr, sehr lange. Das Problem besteht, und das klingt jetzt ein bisschen gemein, aber es ist wirklich so, diese Entdeckungsfreude schüren die Entwickler allerdings auch dadurch, dass die unseren IQ zwischendurch immer wieder künstlich runtersetzen. Die löschen unser Erinnerungsvermögen. Denn immer dann, wenn man eine Partie eine Weile gespielt hat, ein paar neue Zeitalter und Nationalgeister freigeschaltet hat, dann passiert und dann startet man eine neue Partie, dann wird alles zurückgesetzt. Die ganzen In-Game-Infos werden zurückgesetzt und all das, was du freigeschaltet hast, dann Informationen über neue Zeitalter und was denn alles passiert, das wird alles quasi gelöscht und in der neuen Partie nicht an Leute angezeigt, sodass du jedes Mal aufs Neue versuchen kannst, dich zu erinnern. Und das ist natürlich ein Trick, um diese Entwicklerfreude immer weiter zu schüren und immer an die Leute zwischendurch immer wieder deren Erinnerungsvermögen löscht halt quasi, ne? Und ja, ist so.
Ja, also das tatsächlich, das würde ich auch kritisieren, dass man nicht gucken kann, was die Zeitalter bringen. Das finde ich dämlich. Das würde ich auch gerne sehen können. Aber allein die Tatsache, so ein Spiel, eine Session wirklich bis zum Endgame zu spielen, dauert schon relativ lang. Das ist kein irgendwie kurzes Spiel, sondern es ist wirklich ein ganz erwachsenes, großes Grand Strategy Spiel. Und allein einfach die Motivation jetzt auszuprobieren, okay, ich möchte jetzt mal in das Krisenzeitalter, im dritten Zeitalter kommen oder zum vierten Zeitalter und dann auszuprobieren, irgendwie die Steampunk-Geschichte zu erreichen und so weiter. Und da einfach komplett das Ganze neu nochmal zu entdecken und gleichzeitig eine andere Regierungsform zu nutzen und so, das bringt schon allein so viel Spielspaß, dass das vielleicht irgendwie im kompetitiven Spiel oder sowas am Ende, wenn du alles durchdrungen hast, vom Balancing her noch nicht so optimal ist. Aber für den Start hat man da so viel Content, so viel Überraschung und interessante Sachen, die man ausprobieren muss, dass ich einfach so diese harte Kritik nicht ganz teilen kann.
Mir macht das Spiel ja viel Freude. Also die Kritik entsteht ja dadurch, dass du sehr wenig Kritik hast und ich dann irgendwie dann die anderen Aspekte hinzufüge. Ne? Aber dadurch kommt das. Aber ich sag ja, ich spiele das Spiel. Wir haben, Jolene und ich haben einen Podcast aufgenommen, in dem ich vor ein paar Monaten von dem Spiel geschwärmt habe und erzählt habe, warum ich das gerne spiele, aber trotzdem die Kritik geäußert habe.
Naja, klar.
Und hier habe ich jetzt irgendwie die Rolle desjenigen, der halt sagt, hey, übrigens, da gibt's noch Kritik. Aber mir selber macht's viel Freude. Aber fertig ist das Spiel. Sowas von überhaupt ganz und gar nicht. Jetzt kann ich aber wirklich mal hier Kritik anbringen, weil du hast haufenweise Situationen im Spiel, wo du immer und immer wieder Informationen suchst und die nicht findest. Du hast Situationen im Spiel, wo der eine Teil des User Interface die Info X gibst, dann gehst du mit dem Tooltip drüber und dann wird die gegenteilige Information angegeben, zum Beispiel zum Thema, wie oft kann man ein Gebäude bauen? Also ein Beispiel. Du hast Informationen, teilweise gibt die Infopedia, das sind diese Enzyklopädietexte, die aufploppen, wichtige Infos. Manche Infos findest du da nicht. Du hast ein User-Interface, das also wirklich sowas von ungepolished ist, wo du in City-Builder, wo du innen drin im City-Building-Bildschirm, wo du die Einheiten auf bestimmte Geländefelder draufstellen kannst, winzig kleine Buttons hast, die sind so klein, ich weiß, ich wirke jetzt kleinkariert, aber die sind so winzig klein, so kleine Karos. Und da tippst du dann drauf, das ist die entscheidende Information, das ist der entscheidende Klick. Du verteilst Bürger und das, was du anklicken musst, ist winzig klein. Und alles andere,
das
sind was
Plus
du...
Plus und Minus, das kann man so... Plus, Minus, habe ich überhaupt keine Probleme mit gehabt.
Ja, und wenn das so winzig klein ist und der Bildschirm so groß und riesige Bilder sind, die dir einfach nur sagen, hey, das ist das Gebäude.
Also vielleicht bin ich einfach...
bekommen beim Stream.
Vielleicht bin ich, also bei Paradox-Spielen, bei diesen Grand Strategy-Spielen für Paradox, ist das Interface meistens noch viel, viel verschachtelter. Ich hatte überhaupt gar keine Probleme mit dem Interface, also... Ja.
Das ist die Erklärung. Du bist einfach du hast einfach eine unglückliche Paradox-Kindheit gehabt.
Ja, wahrscheinlich ist es so.
Und ja, ich glaube, das ist das Paradox-Stockholm-Syndrom, an dem du leidest. Ich kann es nicht anders sagen. Du bist gefangen von ihnen und fängst dann an, Papa und Mama zu lieben und denkst, ich kenne nichts Besseres. Ich habe so viel Paradox noch schon gespielt. Bessere Welten gibt's da draußen doch nicht und bessere Spiele.
Da so weit würde ich jetzt nicht gehen. Das ist schon etwas zu polemisch. Aber also nochmal zu der Frage: So, das Spiel ist nicht fertig. Also ich habe leider ein bisschen vergessen. Es gibt auf diesem Komplexitätsniveau dieser Art von Spiele. Ich kann mich eigentlich an kein Strategiespiel erinnern auf dieser Ebene, was zum Release in Anführungsstrichen fertig war, so wie es wie nach 5 Jahren war. Weil es einfach, das ist halt was anderes, ob man irgendwie ein Story-Game macht, ein Action-Adventure, wo es einfach cineastisch abläuft und man ein bisschen Bewegungsabläufe irgendwie checken muss. Das ist ja noch nicht mal, das ist ja mit Abstand komplexer als jedes Schachspiel, wo selbst die besten KIs noch nicht jeden Zug durchrechnen können. So, das ist halt so unendlich kompliziert im Balancing und in den Details, dass es nahezu unmöglich ist, solche Spiele irgendwie fertig zu machen. Diese Spiele leben einfach nach dem Release weiter. Das gehört, das ist so ein bisschen, das unterschreibt oder das gehört dazu, wenn man diese Spiele kauft, weiß man, okay, ich kaufe jetzt hier quasi ein Grundspiel, das sollte so funktionieren, dass man schon Spaß hat mit den ersten 100, 200 Stunden. Ich glaube, das trifft für Millennia zu. Aber dann wird sich das weiterentwickeln. Es ist ein lebendes Produkt. Es ist nicht fertig, das ist klar. Aber es ist aber auch nicht so, dass man sagen kann, das ist irgendwie unfertig. Es gab Spiele, die waren unfertig zum Release. Aber das gehört meines Erachtens nicht dazu.
Ja, also wie gesagt, Paradox-Stockholm-Syndrom. Stefan, wenn du irgendwie zweimal kurz blinzeln mit dem rechten Auge, wenn du gezwungen wirst, hast du sagen...
da hast du dich jetzt geschickt aus dem Bild gelegt. Ich hab's nicht gesehen, Gras. Wir schicken vorsichtshalber mal Hilfe. Ich muss noch weil ich glaube, dass wir an der Stelle vielleicht jetzt noch nicht zusammenkommen, aber vielleicht gleich noch am Ende. Aber ihr habt ein wichtiges Stichwort genannt mit Paradox, weil das ist eine Sache, die mich noch total interessieren würde, was da eure Perspektive ist, weil ich mich gefragt habe, was da Paradox-Strategie, Wortspiel beabsichtigt war, jetzt mit Millennia um die Ecke zu kommen. Es steht ja nicht direkt bei Paradox selbst. Es wird entwickelt von C-Prompt Games. Das sind aber auch Leute, die vorher mitgearbeitet haben an Age of Empires 2 und Age of Mythology und StarCraft 2. Und das wird jetzt gepublished unter der Schirmherrschaft von Paradox. Und da frage ich mich so ein bisschen, was war die Strategie oder der Wunsch oder die Hoffnung, jetzt noch so ihren Hut in den Ring zu werfen mit einem Spiel, das zumindest manche Leute als Civilization-artig beschreiben würden, weil das fehlt ja so ein bisschen noch in ihrem Portfolio. Sie haben halt schon ihre Grand Strategy-Sachen und sie haben Sachen wie Age of Wonders und sowas, was ein bisschen in die Richtung geht, aber Millennia ist jetzt zumindest am nächsten dran, würde ich behaupten. So, jetzt habe ich sehr lange ausgeführt und die Frage ist, was glaubt ihr, ist die Strategie dahinter gewesen?
Das ist echt schwierig, weil wir dann anfangen zu spekulieren, denn wir haben keine Informationen über den Produktionszyklus. Ab wann gab es die erste Idee? Wie lange hat ein wie großes Team daran gearbeitet? Wann kam das? Kam das schon bei Civ 6, als Civ 6 rauskam? Oder ist das eine Entwicklung, die dadurch provoziert worden ist, dass nach Civ 6 so lange kein Civ 7 kam? Mhm. Waren eventuell Ressourcen übrig, als Corona kam und dann als alle Welt gesagt haben, hey, die Leute kaufen Computerspiele ohne Ende, dann lass uns doch mal gleich überschüssige Ressourcen in noch ein Projekt reinblasen. Es gibt so viele Möglichkeiten einfach, ne?
Ja. Kann man nur spekulieren. Ich meinte, eine Sache hast du selber schon beantwortet, dass man sich auf dem Feld nochmal begibt, in dem man noch nicht stark präsent war. Ich finde tatsächlich, dass Civilization ja auch lange Zeit, Jahrzehnte so eine Art Monopolstellung hatte und es keinen Konkurrenten gibt. Insofern ist das ja erstmal ein offensichtliches Feld, was man auch besetzen kann. Hat ja Humankind versucht. Old World ist noch ein bisschen spezieller, aber geht so ein bisschen auch in die Richtung. Microsoft macht es jetzt mit ARA, History Untold und Paradox eben auch. Also das ist erstmal, erscheint mir wie ein natürlicher Gang der Dinge. Gerade so im Bereich, ich würde sogar sagen, dass ja gerade der Bereich Strategie in den letzten 10, 15 Jahren richtig boomt. Und dann ist es doch irgendwann, lag es auf der Hand, dass es auch Versuche geben müsste, da nochmal was anderes zu machen. Und tatsächlich finde ich sogar, der Zeitpunkt ist jetzt ziemlich ideal. Civ 6 ist so relativ am Ende seines Lebenszyklus angekommen. Wahrscheinlich, man weiß ja schon, an Civ 7 wird gearbeitet. Leider, was ich im Übrigen für eine Fehlentscheidung halte, mit dem gleichen Lead-Designer, weil sie hatten bisher immer die Philosophie, jedes Civ hat einen eigenen Lead-Designer, um quasi immer einen neuen Impuls reinzugeben. Aber ich glaube, Ed Beach macht auch Civ 7. Insofern jetzt ein guter Moment, um für Konkurrenten, um rauszukommen. Und ansonsten passt das perfekt eigentlich ins Portfolio von Paradox. Die haben ja, glaube ich, so den Claim, we make the games, you make the story. Das heißt, die lieben halt so Strategiespiele, die einen starken Sandbox-Charakter hat, mit einem hohen Wiederspielwert. Das passt also alles genau rein. Ich glaube auch, ein paar Leute aus den Entwicklerstudio kommen so ein bisschen aus dem Umfeld von Paradox. Also ich denke mal, sie wollten, sieht man ja auch an der Produktionsqualität, sie wollten da jetzt noch nicht so viel Geld investieren, um wirklich in einem Bereich richtig riskant reinzugehen. Vielleicht so ein bisschen wie Humankind. Humankind ist von der Production Value richtig toll, sieht fantastisch aus, hat eine tolle Musik. Aber Humankind hat, glaube ich, wird am Ende, glaube ich, viel weniger zünden als Millennia, weil sie irgendwo haben sie einen Fehler gemacht. Da können wir jetzt auch noch mal extra drüber reden. und ich glaube, Paradox hat es vielleicht sogar ganz clever gemacht. Sie haben gesagt, okay, wir hauen da jetzt nicht so viel Geld rein, dass es jetzt alles super schick aussieht, sondern gucken, dass die Spielmechaniken vielleicht interessant sind, dass sie wirklich die Spieler abholen, die das mögen und haben das dann gestartet. Das ist jetzt eine, ja, wie gesagt, natürlich als Spekulation. Aber ich glaube tatsächlich, dass das erfolgreich sein kann. Und nehmen wir mal an, Millennia wird, so wie ich vermute, einen guten Platz finden und recht erfolgreich sein für die Verhältnisse. Dann ist das ja eine Basis, auf der man dann aufbauen kann. Wenn man erstmal eine IP hat, die einigermaßen funktioniert, gerade in diesem Sektor, warum dann nicht weiterarbeiten, um sich wirklich als ein Konkurrent dann längerfristig zu etablieren zu Civ.
Mhm. Auf jeden Fall. Also ich finde es einfach eine spannende Entscheidung, was du da auch gerade beschrieben hast, dass sie gesagt haben, wir werfen jetzt ausgerechnet Millennia in den Ring, so als unseren ersten großen Civ-Konkurrenten, weil es zum einen, wie du schon sagst, einen geringeren Production Value hat, zum anderen aber ja auch wirklich so anders von Civilization ist, dass Daniel immer noch sagt, es ist nicht mal wie Civilization.
Mhm. Eigentlich ganz gut für das Spiel, das stimmt, ja.
Genau, das halte ich tatsächlich für ganz clever, weil ich glaube, dass das schon, da kannst du mir jetzt widersprechen oder zustimmen, aber dass das durchaus ein Problem von Humankind war, dass sie sehr ähnlich waren zu Civilization und dann auch die Ansprüche sehr ähnlich waren zu Civilization. und sie nicht so viel eigenes Neues mitgebracht haben, wie es zum Beispiel Millennia macht oder auch wahrscheinlich ARA machen wird in Zukunft.
Oder? Also bei Jugendkind, pardon, sehe ich das ein bisschen anders. Jugendkind hat viele Dinge anders gemacht, aber die wurden teilweise nicht angenommen. Also Jugendkind hat im Kern ein ganz anderes System gehabt, wie Zivilisationen entstehen. Bei dem Epochenwechsel wird halt aus einem großen Angebot von Völkern, kann man sich eins aussuchen mit Essen, Bonussen oder teilweise auch Malussen und kann daraus so ein Baukastensystem sich setzen. Und das ist zwar, das war zwar super, super spannend, aber wurde tatsächlich sehr, sehr wenig angenommen. Und dazu kommen eine Fülle von handwerklichen Entscheidungen. Die Rundentaktikkämpfe bei Humankind haben weder Millennia noch Civ, dass es eine extra Karte gibt, auf der das stattfindet. Auch das, also so ähnlich wie bei Age of Wonders 4, bei diesem VX-Spiel findet es bei Humankind statt. Das ist auch, also die haben schon einiges anders gemacht, aber die haben handwerklich, also erstmal die Grundidee funktionierte nicht und dann hatten die französische Entwickler alles mit, Entschuldigung, billige Klischees, aber es ist halt so, alles sehr elegant gestaltet, Pariser Entwickler, und haben im Zweifelsfall bei der Gestaltung des Spieles gesagt, das Auge muss erfreut sein und nicht der Spieler beim Zocken, und vieles sah super, super schön aus, und dann ist Jugendkind so ein bisschen in Schönheit gestorben, weil das Spiel ganz oft nicht, ja, halt, es sah zwar cool aus, aber spielte sich nicht so cool.
Aber ich finde jetzt, dass wir auf Humankind zu sprechen kommen, finde ich schon nochmal ganz gut, weil es zeigt, dass sowohl Humankind als auch Millennia im Kern sich eines Problems annehmen wollen und das anders machen wollen, nämlich das Thema der statischen Zivilisation. Das ist ja etwas, was Humankind auch als, ich sag mal in Anführungsstrichen, Problem gesehen hat, als etwas, wo man irgendwie was anders machen kann. Und insofern würde ich sogar behaupten, dass Millennia dieses Problem noch auf viel radikalere Art und Weise versucht zu lösen und damit meines Erachtens erfolgreicher und sinnvoller das tut. Nämlich indem sie sagen, wir gehen ganz weg von der Spielererwartung, dass wir hier festgelegte Zivilisationen haben. Bei Humankind hast du sie immer noch, bloß dass sie halt wechseln, was irgendwie nicht angenommen wurde, dass du erst Hethiter bist und am Ende Japaner oder so. Das haute nicht irgendwie hin, sondern wir sagen, es gibt quasi eigentlich erstmal gar keine Zivilisation. Die sind unbeschriebene Blätter, die haben keine Identität, außer dass sie irgendeinen Namen haben, den man auch noch ändern kann. Und dann wird sich das im Laufe des Spiels einfach entwickeln. Das ist sozusagen der viel radikalere Ansatz als Humankind. Und ich habe den Eindruck, dass er, auch so wie es umgesetzt ist, deutlich besser funktioniert als bei Humankind.
Also das bei Humankind hat sicher nicht funktioniert. Der Ansatz von Millennia ist wirklich ein sehr radikaler, dass man nicht nur selber als Bausatz alles zusammenbaut, das finde ich sehr cool, sondern dass man eigentlich ja darauf verzichtet, dass man irgendwelchen Charakteren, also nicht nur Persönlichkeiten, sondern auch Völkercharakteren begegnet. Man begeht, also da ist ja nichts. Das ist, wie gesagt, so ein egozentrisches für sich hinpuzzeln und der Rest ist, also jetzt kommen wir aber wieder zum Ausgangspunkt.
Naja, der Bausatz ist ja da. Der Bausatz wird halt nicht von vornherein gemacht, sondern der Bausatz läuft im Laufe des Spiels. Du baust dir im Laufe des Spiels deine Zivilisation zusammen. Was der Unterschied ist,
aber bei der KI klappt's nicht.
Doch, die baut das ja auch. Das kannst du ja nachvollziehen, was die baut. Aber was natürlich nicht ist, ist, das ist wieder das Thema Persönlichkeit, worauf du da abfährst. Ja. Humankind hat es versucht, das ist halt ein Dilemma. Wenn du halt keine Zivilisation hast, die eigentlich auch nicht historisch funktionieren, was machst du da als Persönlichkeiten? Humankind hat versucht, da irgendwie Agatha B. einzubauen oder irgendwelche Content-Creator sich da einzubasteln, die dann heißen, was weiß ich, so, das ist halt so eine Hilfskonstruktion, um den immer wechselnden Kulturen irgendeine Identität zu verleihen. Es ist etwas, was bei den Spielern überhaupt nicht funktioniert hat, sondern für die Spieler war das dann, das sind die Blauen. Das sind die Grünen und das sind die Gelben. Weil das war das Einzige, was sozusagen als Identität geblieben ist. So. Und das ist halt das Dilemma. Wenn du keine festgelegten Zivilisationen hast, ist es halt auch schwierig, mit Persönlichkeiten, um die Ecke zu kommen, die da irgendwie mit übereinstimmen. Und dann lässt man es vielleicht ganz weg und man muss dann einfach, man hat halt ein Land mit einem Namen. Auch darüber kann man sich ja streiten, wäre es cooler, fiktive Namen zu nehmen oder echte Namen, mit denen man ja wieder Assoziationen hat. Auch ein schwieriges Thema, aber dann entwickelt sich halt dieses Land so. Ist für mich einfach noch ein bisschen besser als bei Humankind, aber es bleibt ein Dilemma, das irgendwie schwer lösbar ist.
Aber ich habe gerade ein ganz gutes Gefühl, Ich fühle gerade Versöhnlichkeit in der Luft, weil ihr konntet mir gerade beide gemeinsam quasi ein kleines bisschen bei Humankind widersprechen. Und sowas bringt ja zusammen, so schließt sich der Kreis zum Anfang, dass ihr eigentlich eine Front gegen mich schließt. Und das nehme ich total gern auf mich, wenn das am Ende Friede für euch bedeutet. Deswegen, so das ist ja schon mal, ne, jetzt schon mal so ein gutes Gefühl, dass ihr euch einfach, dass ihr mir beide gemeinsam widersprechen konntet. Und ich führe das jetzt noch weiter und versuche jetzt Thesen aufzustellen, auf die wir uns alle einigen können. Mhm. Also, These 1, die ich bei euch raushöre, auf die wir uns vielleicht einigen können, wäre, dass es eine gute Entscheidung war, in vielen Punkten sich sehr weit weg zu bewegen von Civilization, oder?
Ja. Ja. Okay,
ja.
Winken wir dir durch.
Okay.
Weiter so, du bist auf einem guten Weg.
Okay, oh Gott, jetzt werde ich nervös natürlich. Jetzt kann es nur noch bergab gehen. Die andere These, auf die wir uns einigen können, ist, dass es ein sehr gutes Strategiespiel ist, das man Leuten empfehlen kann. Oh Gott, okay, ich nehme es zurück. Entschuldigung,
wir streichen den. Wie Bea hat gesagt, es ist unfertig und es braucht noch 12 Monate. Ja, also ich würde zustimmen, es ist so fertig oder nicht fertig wie viele andere Grand Strategy-Spiele zum Release. Aber ich finde, man kann schon jetzt sehr viel Spaß haben.
Es ist genauso unfertig wie andere Paradox-Strategietitel oft zum Release sind. Liebe Grüße an, also zweimal zwinkern, du weißt, ne, Angebot von. Aber also das eine sind diese handwerklichen Geschichten halt, und aber das andere ist auch, wir hatten ja auch schon drüber geredet, man kann nicht pauschal ein Spiel empfehlen,
ja,
egal was an für alle Spielercharaktere.
Stefan, Stichwort Birne, ne?
Birne und Äpfel. Ich bin absolut der gleichen Meinung. Also wenn man es an Rundenstrategiespielen liebt, etwas in Ruhe für sich aufzubauen und mit der Wirtschaft kombinieren, ich habe nicht das Wort Puzzle benutzt, nicht, dann ist es ein Spiel, das einem viel Freude machen kann, trotz der handwerklichen Probleme. Eine ganze Weile lang, bis man alles einmal entdeckt hat, aber das wird lange dauern.
Mhm. Gut, dann dritte These, auf die wir uns einigen können, abschließende These. Es ist sehr spielertypabhängig, aber ihr habt beide, obwohl ihr anscheinend unterschiedliche Spielertypen seid, was das angeht, beide jetzt schon sehr viel Spaß damit gehabt. Und je nach Spielertyp, je nachdem, ob ihr euch mehr mit Äpfeln oder Birnen identifizieren könnt, könnt ihr hoffentlich raushören aus diesem Podcast, ob und wie und welche Teile von Millennia euch gut gefallen werden. Ich sehe Nicken.
Ja, genau, schön.
Gut, mein Gott, ich hätte nicht gedacht, dass wir das noch zu so einem friedlichen Ende führen können. Richtig schön. Ich bin zufrieden. Ich hoffe, ihr auch. Ich fand das eine sehr schöne Runde mit euch. Und ich hoffe, ihr seid noch Freunde.
Ja, Freundschaft ist ein Ding.
Nichts Falsches sagen.
Ist ein großes Wort. Ist ein Ding warm.
Jetzt macht doch nicht alles wieder kaputt.
Ich kann dir mal eine Botschaft darüber schicken. Und gegen eine kleine Geldentlohnung als Willkommensgeschenk würde ich eine Botschaft bei dir einzurichten. Und ich freue mich schon sehr auf das Gastgeschenk mit der Bund. Nein, im Ernst. Also wir haben uns gerade gemeinsam ein bisschen aufgeregt, aber leider sind wir verstörend oft einer Meinung. Hinter den Kulissen, wenn wir uns treffen.
Ach schön, ich freue mich, dass wir mal wieder diese Runde hatten. Das war zuletzt auf der Gamescom und ich hoffe bald wieder. Und ich würde mich an der Stelle schon mal ganz herzlich von euch beiden verabschieden und kann nur empfehlen, dass ihr da draußen bei den beiden vorbeischaut, sowohl auf Twitch als auch auf YouTube, unter den Namen Steinwallen und Writing Bull. Und ich empfehle euch das jetzt zwar, gehe aber trotzdem davon aus, dass ihr schon längst Fans von den beiden seid und diese Empfehlung überhaupt nicht braucht. Es war sehr schön, dass ihr hier wart. Ich habe gleich noch eine kleine Ankündigung für euch da draußen. Aber von euch beiden würde ich mich schon mal verabschieden und vielen Dank sagen.
Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
War meine Freude. Angebot gilt. Zweimal zwinkern.
So. Zum Abschluss habe ich noch eine Kleinigkeit in eigener Sache für euch. Wir von GameStar würden uns nämlich riesig freuen, wenn wir uns alle im April in Leipzig auf der Cactus treffen würden. Da feiern fast 1900 Gaming-Fans wieder die größte LAN-Party Deutschlands. Es gibt Spiele zum Anzocken und Ausprobieren, es gibt Turniere, es gibt eine Cosplay-Area inklusive Contest natürlich. Und dieses Jahr ganz neu mit dabei ist eine Pen-and-Paper-Corner mit mehreren Spieltischen, auf denen unter anderem Avatar, also das Gute, nicht das mit den Aliens, Cthulhu, das schwarze Auge und vieles, vieles mehr gespielt wird. Uns von GameStar, GamePro und MeinMMO, uns findet ihr in der Entertainment Area mit fettem Live-Programm, das natürlich direkt vor Ort am allerschönsten ist, weil wir uns dann auch begegnen können. Aber ihr könnt natürlich auch live auf Twitch zuschauen. Das große Highlight von unserem dreitägigen Programm ist die große Find Your Next Game Show am 5. April ab 16.30 Uhr mit spannenden exklusiven Trailern und Gameplay zu brandneuen Spielen. Also kommt entweder vorbei oder schaltet ein. Die Cactus findet vom 5. bis 7. April auf der Messe Leipzig statt und den Link zu den Tickets und dem Programm, den packe ich euch natürlich in die Beschreibung. Und damit verabschiede ich mich von euch aus diesem wunderschönen Talk. Ich hoffe, ihr hattet genauso eine gute Zeit wie ich. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich natürlich wie immer über ein Abo oder ein Like freuen und natürlich auch einen Kommentar von euch, wenn ihr Millennia schon selber gespielt habt und auch eine Meinung dazu habt. Ansonsten hören wir uns hier sehr bald wieder. Ich freue mich drauf. Macht's gut.